Hallo und herzlich willkommen bei uns. Wir schauen uns heute ein Thema an, das, glaube ich, vielen wirklich unter die Haut geht. Es geht um eine sehr persönliche und oft auch, schmerzhafte Frage. Wie passen Homosexualität und ein tiefer christlicher Glaube eigentlich zusammen? Und wir nähern uns dieser Frage heute nicht irgendwie abstrakt, sondern ganz persönlich. Wir haben dafür einen Text von dir bekommen, in dem ein Mann namens Christoph seine Lebensgeschichte und seine Gedanken festhält.
Genau, Christoph ist 49. Er ist in einer, wie er sagt, sehr liebevollen, evangelikal geprägten Gemeinde in Hannover aufgewachsen. Und er bringt seine ganze Auseinandersetzung in einem einzigen, unglaublich prägnanten Satz auf den Punkt. Er sagt: Meine Homosexualität ist nicht das Problem. Die Art, wie manche Christen oder Gemeinden damit umgehen, hingegen ist das Problem.
Puh, das ist ja eine Ansage. Und genau das wollen wir heute gemeinsam mit dir mal nachvollziehen. Wir wollen verstehen, wie er zu dieser Überzeugung kommt. Also durch seine persönlichen Kämpfe, klar, aber auch durch eine wirklich intensive Auseinandersetzung mit der Bibel. Also lass uns da mal eintauchen.
Christophs Geschichte beginnt eigentlich sehr positiv. Er beschreibt seine Kindheit als absolut sicher, von Liebe geprägt. Der Glaube war für ihn das Fundament seines Lebens, also niemals eine Last. Aber er sagt auch, dass er schon sehr früh gespürt hat, dass er irgendwie anders ist. Er konnte es als Kind nicht benennen, aber es war ein Gefühl, das er jahrelang einfach, weggedrückt hat.
Das kennen sicher viele. Dieses Gefühl, nicht ganz ins Schema zu passen. Aber was war bei ihm denn der Moment, der ihn gezwungen hat, sich dem wirklich zu stellen? Oft braucht es ja einen Anstoß von außen.
Den gab es. Und der war brutal. Eine Erfahrung, die er als fast traumatisch beschreibt. Er war 17 und machte ein Austauschjahr in den USA, in einer streng evangelikalen Gastfamilie. Und jetzt kommt der Punkt. Seine Gastmutter war eine überregional bekannte Rednerin, die aktiv und mit voller Überzeugung für sogenannte Konversionstherapien geworben hat.
Moment, das sind diese Versuche, homosexuelle Menschen durch Gebet oder psychologischen Druck zu heilen, ihre Orientierung zu ändern, richtig?
Ganz genau. Und ihre Botschaft war absolut unmissverständlich. Homosexuelle müssen ihre Orientierung ändern. Sonst können sie keine wahren Christen sein. Versuch mal, dir das vorzustellen. Du bist 17, in einem fremden Land, ringst sowieso mit dir selbst und dann hörst du jeden einzelnen Tag von einer Autoritätsperson, dass du im Kern deines Wesens falsch bist. Völlig falsch. Er schreibt, diese Erfahrung hat ihn dazu gebracht, sich sein ganzes Leben mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
Das ist ja psychologischer Druck pur. Wie hat er das denn überstanden? Und wie ging es dann für ihn weiter? Ich meine, man kann sich ja kaum vorstellen, wie man diesen inneren Druck über Jahre aushält.
Das war ein unglaublich langer und schmerzhafter Prozess. Er beschreibt, dass er fast 20 Jahre lang, also wirklich jeden einzelnen Tag, dafür gebetet hat, dass Gott das, so nennt er es, aus ihm herausholt. Er hat wirklich geglaubt, wenn er nur fest genug betet, wird Gott ihn ändern. Aber das Einzige, was diese Hoffnung bewirkt hat, waren Scham, ein Leben in Geheimhaltung und tiefe Isolation.
Das muss zermürbend sein. Es muss doch einen Punkt gegeben haben, an dem etwas zerbrochen ist oder sich verändert hat.
Den gab es, aber es war keine plötzliche Erleuchtung. Es war eine ganz langsame, aber entscheidende Veränderung in seiner Art zu beten. Nach Jahren des Ringens hat er aufgehört zu beten: Herr, heile mich, mach mich anders. Stattdessen begann er zu fragen: Herr, wer bin ich wirklich? Wie siehst du mich? Und wie passt das alles in deinen Plan? Er nennt das in seinem Text eine völlig andere Art von Heilung. Nicht die Heilung von seiner Homosexualität, sondern die Heilung von der tiefen Selbstverachtung.
Das ist ein unglaublich wichtiger Perspektivwechsel. Und von diesem sehr persönlichen Punkt aus macht er in seinem Text einen Schwenk, der es wirklich in sich hat. Er verlässt die rein emotionale Ebene und stellt eine radikale theologische Frage, die auf einem Zitat von Jesus aus der Bergpredigt basiert.
Genau, ein Satz, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte hervorbringen. Ein ganz simples, aber kraftvolles Kriterium.
Und was Christoph nun tut, ist, dieses Kriterium knallhart auf die traditionelle kirchliche Lehre zu Homosexualität anzuwenden. Er stellt die einfache Frage: Was sind denn die Früchte dieser Lehre in der Realität?
Und seine Antwort, puh, die ist ehrlich gesagt ziemlich niederschmetternd. Er listet sie auf, basierend auf seinen eigenen Erfahrungen und denen vieler anderer. Emotionale und spirituelle Verwüstung. Der totale Verlust von Selbstwertgefühl. Soziale Isolation, weil Menschen aus ihren Gemeinden ausgestoßen werden. Tiefe Traumata durch Konversionstherapien. Und im allerschlimmsten Fall Depressionen und Selbstmord. Sein Fazit ist da unmissverständlich. Das ist keine gute Frucht. Das ist zutiefst destruktiv.
Das ist eine heftige Anklage. Er sagt also, eine Lehre, die systematisch solches Leid produziert, kann nicht von einem guten Baum stammen. Und er hat noch ein zweites starkes Argument, das direkt an den Anfang der Bibel geht.
Richtig, zur Schöpfungsgeschichte. Nachdem Gott Adam erschaffen hat, schaut er ihn an und sagt einen der fundamentalsten Sätze über das Menschsein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach einer tiefe, verbindliche Partnerschaft, ist also von Anfang an Teil des göttlichen Plans.
Und die traditionelle Lehre verlangt von homosexuellen Menschen genau das, ein Leben lang allein zu bleiben, ohne die Möglichkeit auf eine solche Partnerschaft, ohne die Chance auf eine eigene Familie. Christophs Punkt ist also, man zwingt Menschen in einen Zustand, den Gott selbst als nicht gut bezeichnet hat. Das ist doch ein fundamentaler Widerspruch.
Ein absoluter Widerspruch, so sieht er das. Er argumentiert, dass man damit genau das gutheißt, wovon die Schöpfungsgeschichte abrät.
Okay, aber wenn er das so fundamental kritisiert, muss er sich ja mit den Bibelstellen auseinandersetzen, die immer wieder als klare Ablehnung von Homosexualität zitiert werden. Ich denke da sofort an Sodom und Gomorra oder die ganz direkten Verbote im Alten Testament. Wie geht er denn damit um?
Das tut er, und zwar sehr systematisch. Er nimmt sich die etwa 6 Stellen vor, die immer wieder angeführt werden. Fangen wir mal mit Sodom und Gomorra im Alten Testament an. Diese Geschichte wird ja oft als das Paradebeispiel für Gottes Zorn auf homosexuelle Handlungen dargestellt.
Genau, die Männer der Stadt wollen sich an den männlichen Gästen vergehen.
Richtig. Aber Christoph argumentiert, dass es hier um etwas völlig anderes geht. Es geht um eine geplante Massenvergewaltigung als Akt der extremen Demütigung und Machtdemonstration gegenüber Fremden und vor allem um einen brutalen Bruch der Gastfreundschaft, die im alten Orient heilig war. Er verweist dann auf eine andere Stelle in der Bibel, beim Propheten Esechiel. Dort benennt Gott selbst die Sünden Sodoms und er sagt, siehe, das war die Schuld deiner Schwester, Sodom. Stolz, Brot in Fülle und sorglose Ruhe, aber dem Armen und Elenden reichte sie nicht die Hand. Von Sexualität ist da keine einzige Silbe die Rede. Es geht um soziale Ungerechtigkeit, Hochmut und Gewalt.
Moment mal, das habe ich so noch nie gehört. Die Geschichte von Sodom wird doch immer als das Paradebeispiel für Homosexualität als Sünde genannt. Und du sagst, im Originaltext geht es laut Christophs Analyse eigentlich um soziale Ungerechtigkeit und Gewalt? Das stellt ja alles auf den Kopf.
Es stellt zumindest die gängige, sehr vereinfachte Lesart in Frage. Und ähnlich geht er bei den bekanntesten Versen aus dem 3. Buch Mose, also Levitikus, vor. Da steht der Satz, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Greuel. Das klingt ja erstmal absolut eindeutig.
Ja, das kann man kaum missverstehen, oder? Aber viele würden jetzt einwenden, ein Gesetz aus Levitikus ist Gottes Wort, das ist doch ewig gültig. Warum sollte das für Christen plötzlich nicht mehr bindend sein? Das ist ja ein riesiger Schritt.
Das ist ein wichtiger Einwand und hier argumentiert Christoph historisch-theologisch. Das bedeutet, er schaut sich an, in welchem historischen und kulturellen Kontext wurde das geschrieben? Für wen galt dieses Gesetz? Und er stellt fest, diese Gesetze waren Teil des alttestamentlichen Bundesgesetzes, speziell für das Volk Israel in einer ganz bestimmten Zeit, um es halt von den umliegenden heidnischen Kulturen abzugrenzen. Im Neuen Testament aber, so seine Argumentation, hat die frühe Kirche, insbesondere beim Apostelkonzil in Jerusalem, eine grundlegende Entscheidung getroffen.
Welche denn?
Die Entscheidung, dass die meisten dieser spezifischen Gesetze wie die Beschneidung, die komplizierten Speisegebote oder die Reinheitsvorschriften für nichtjüdische Christen nicht mehr bindend sind. Und hier stellt Christoph eine provokante Frage. Warum klammern wir uns an diese 2 Verse über gleichgeschlechtlichen Sex, ignorieren aber im selben Kapitel seelenruhig das Verbot, Kleidung aus 2 verschiedenen Stoffen zu tragen? oder das Verbot von Sex während der Menstruation, was dort übrigens mit demselben Wort Gräuel bezeichnet wird. Das zeigt für ihn eine willkürliche Auslegung.
Das ist ein starker Punkt. Man pickt sich quasi das heraus, was zu eigener Meinung passt. Aber wie sieht es im Neuen Testament aus? Da wird ja vor allem eine Passage aus dem Römerbrief, Kapitel 1, immer wieder als das finale Verdikt angeführt.
Absolut, das ist für Christoph die entscheidende Stelle. Und hier sagt er, müssen wir ganz genau hinschauen. Er betont, dass man keinen Vers aus dem Kontext reißen darf. Und der Kontext bei Paulus im Römerbrief ist ganz klar die Götzenanbetung. Er beschreibt Menschen, die Gott eigentlich kannten, sich aber bewusst von ihm abwenden und stattdessen die Schöpfung anbeteten.
Okay, und was hat das mit Sexualität zu tun?
Also um das klarzukriegen, Christophs Punkt ist, Paulus kritisiert hier nicht eine angeborene, feste sexuelle Orientierung, wie wir sie heute verstehen, sondern eine bewusste Handlung, die gegen die eigene Natur geht. Das ist ein Riesenunterschied, ein fundamentaler Unterschied, so argumentiert er. Das hat, so sagt er, absolut nichts mit einer Person zu tun, die von Geburt an eine homosexuelle Orientierung hat und einfach nur authentisch leben und lieben möchte. Für diese Person ist es ja kein Tausch, es ist keine Abkehr von der eigenen Natur. Es ist ihre Natur. Sie folgt ihrer von Gott gegebenen Veranlagung. Paulus, so Christoph, kannte das Konzept einer lebenslangen, unveränderlichen homosexuellen Orientierung gar nicht. Er beschrieb etwas völlig anderes.
Das ist eine wirklich tiefgehende Neuinterpretation. Aber was bedeutet das jetzt alles am Ende? Wir haben ja gesehen, es geht ihm nicht nur um theologische Gedankenspiele, sondern um das Leben von echten Menschen.
Genau das ist sein zentraler Punkt. Er sagt, das größte Missverständnis in der ganzen Debatte ist, Homosexualität nur mit dem sexuellen Akt gleichzusetzen. Aber darum geht es doch im Kern gar nicht. Es geht um die Fähigkeit zu lieben. Es geht um tiefe emotionale Bindung, um Verlässlichkeit, um Partnerschaft, um das Versprechen, füreinander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten.
Alles Dinge, die bei heterosexuellen Paaren als hohe Tugend und als Gabe Gottes gefeiert werden.
Exakt. Und genau das, sagt Christoph, wird homosexuellen Menschen durch die traditionelle Lehre ein Leben lang verwehrt. Man zwingt sie in eine Ehelosigkeit und Einsamkeit, für die sie anders als vielleicht der Apostel Paulus oder Menschen in geistlichen Orden keine besondere Gabe oder Berufung verspuren. Man verwehrt ihnen genau das, was für alle anderen als Segen gilt.
Und das führt uns wieder direkt zurück zu den schlechten Früchten, die du am Anfang erwähnt hast.
Ja. Und hier wird sein Text am Ende nochmal unglaublich persönlich und schmerzhaft. Er schließt mit den Geschichten von Freunden. Er erzählt von Frank, einem Freund, der sich das Leben nahm, weil seine Gemeinde ihm immer wieder vorwarf, er würde nicht genug und nicht richtig für seine Heilung beten. Der Druck wurde für ihn einfach unerträglich.
Das ist furchtbar. Man führt diese abstrakten theologischen Debatten und vergisst dabei völlig, dass am Ende genau solche Schicksale dahinterstehen. Da wird ein Bibelvers wichtiger genommen als ein Menschenleben.
Genau diesen Punkt machte er. Er erzählt auch von Nina, die von ihrer Familie und ihrer gesamten Gemeinde verstoßen wurde, nachdem sie sich als lesbisch geoutet hatte. Von einem Tag auf den anderen war ihr ganzes soziales Netz weg. Und er spricht von den Tausenden, die durch Konversionsprogramme gegangen sind und davon schwere seelische Schäden davongetragen haben. Er betont dabei auch, dass selbst die größten Organisationen dieser Bewegung wie Exodus International sich inzwischen aufgelöst haben und sich öffentlich für das unermessliche Leid, das sie verursacht haben, entschuldigt haben.
Sie haben also selbst eingesehen, dass die Früchte ihrer Arbeit destruktiv waren?
Sie haben es nach Jahrzehnten eingesehen. Christophs Weg hat uns heute also von seiner persönlichen Qual hin zu einer kompletten theologischen Neuorientierung geführt. Seine zentrale Botschaft scheint wirklich zu sein: Eine Lehre, deren Früchte so konsequent und nachweisbar zerstörerisch sind, kann nicht vom Baum des Lebens kommen. Sie muss hinterfragt werden.
Er schließt seinen Text mit einem Bild, das ich sehr stark finde. Er schreibt, der Glaube sei keine steinerne Festung, die man mit allen Mitteln und ohne Rücksicht auf menschliche Verluste verteidigen muss. Der Glaube sei vielmehr eine lebendige Beziehung zu Gott und zu den Menschen. Und Beziehungen müssen atmen und sich entwickeln können.
Und das lässt uns mit einer Frage zurück, die Christoph zwar nicht direkt stellt, die aber die ganze Zeit über seinem Text schwebt und die wir dir am Ende einfach mal mit auf den Weg geben wollen. Wenn eine tief verankerte traditionelle Lehre zu so viel nachweisbarem Leid bei unzähligen Menschen führt, was wiegt dann am Ende schwerer? Die Treue zur Tradition oder die Barmherzigkeit gegenüber dem einzelnen Menschen?